steht im 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 28 bis Kapitel 6, Vers 1. Ich lese nur bis Kapitel 5, Vers 10. Und Mose verkündete Aaron alle Worte des Herrn, der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk, und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen und ihr Elend angesehen habe, dann neigten sie sich und beteten an. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete: Wer ist dieser Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herrn nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. Und sie sprachen: Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Wir wollen 3 Tage reisen, weit in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen, damit er uns nicht mit der Pest oder mit dem Schwert schlägt. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen: Mose und Aaron, warum zieht ihr das Volk von ihren Pflichten ab? Geht hin an eure Lasten. Weiter sprach der Pharao: Siehe, es ist schon zu viel Volk im Land und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen und feiern lassen. Und der Pharao gab am demselben Tag den Treibern des Volkes und seinen Aufsehern Befehl und sprach: Ihr sollt dem Volk kein Stroh mehr geben zum Ziegelstreichen wie gestern und vorgestern, dass sie selbst hingehen und sich Stroh zusammensuchen. Ihr wollt ihnen aber dennoch die bestimmte Zahl Ziegel auflegen, die sie gestern und vorgestern gemacht haben, und davon nichts nachlassen, denn sie sind faul. Darum schreien sie und sprechen: Wir wollen hingehen und unserem Gott Opfer darbringen. Schwer soll die Arbeit auf den Leuten lasten, sodass sie damit zu schaffen haben und nicht auf trügerische Worte achten. Da gingen die Treiber des Volkes und seine Aufseher hinaus, redeten mit dem Volk und sprachen: So spricht der Pharao, ich gebe euch keinen Strom mehr.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Herr, nun zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Liebe Gemeinde, hier vor Ort in Mellendorf und alle, die uns jetzt folgen über den Livestream. Viele Menschen lieben Sprichwörter, weil Sprichwörter manchmal helfen, eine Situation schnell auf den Punkt zu bringen. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Die Ersten werden die Letzten sein. Ehre, wem Ehre gebührt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Sie haben es gemerkt, diese Redewendungen finden sich alle in der Bibel und sie sind über Martin Luthers geniale Übersetzung fester Bestandteil der deutschen Sprache geworden. Auch der Titel unserer Predigt heute Morgen ist ein Sprichwort, bei dem man allerdings nicht genau sagen kann, wo es herkommt. Das Sprichwort lautet: Es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird. Das ist unsere Überschrift zu 2. Mose Kapitel 5, mit der wir heute diese Predigtreihe zum 2. Buch Mose fortsetzen. Es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird. Und die Frage ist, kann man das wirklich so behaupten? Das stimmt ja nicht in jeder Situation. Also stellen Sie sich vor, Ihr Orthopäde empfiehlt Ihnen mit diesen Worten ein bestimmtes Trainingsprogramm und sagt: Ach, weißt du, lieber Patient, wenn du das machst, dann wirst du in den ersten 3 Wochen kaum einen Knochen rühren können, aber keine Sorge, es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird. Wahrscheinlich würden wir uns schnell nach der nächsten Fluchttür umsehen, um dieser Praxis zu entkommen. Aber manchmal trifft dieser Satz durchaus zu. Es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird. Und unsere Predigt heute Morgen und der Text, den wir miteinander studieren, der bietet eine Fallstudie dafür, wo es genau so läuft. Es muss erst schlechter werden, damit es besser wird. Obwohl die Betroffenen hier überhaupt nicht damit rechnen, dass es erst schlechter wird und von völlig anderen Erwartungen ausgehen. Moses Ankunft in Ägypten, wir haben es gehört. Und wir haben es auch letzten Sonntag gesehen, hatte bei seinen Volksgenossen Aufbruchsstimmung ausgelöst. Jetzt kann es endlich besser werden. Jetzt sehen wir endlich Licht am Ende des Tunnels. Jetzt wird es eine Chance geben, diesem elenden Sklavenleben in Ägypten zu entkommen. Dieser massiven Unterdrückung durch die Regierung, die uns als billige Arbeitskräfte benutzen und unser Volk am liebsten auslöschen will. Vielleicht gibt es ja nach diesen schlimmen Jahren im Würgegriff des Pharao endlich eine spürbare Erleichterung. Jetzt kann es nur noch besser werden. Und was diese Euphorie unter den Israeliten ausgelöst hat, das haben wir am Ende von Kapitel 4 gesehen. Mose tat kund Aaron alle Worte des Herrn, die ihn gesandt hatte, alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Und sie gingen hin und versammelten alle Ältesten der Israeliten. Und Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hatte. Sie wissen ja, Aaron hatte die Aufgabe, Moses Sprachrohr zu sein, Moses Pressesprecher, da der sich nicht so gut artikulieren konnte. Aber Mose gab vor, was zu sagen war. Und Mose tat dann die Zeichen, die der Herr ihm gegeben hatte. Und das Volk glaubte. Und als sie es hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend angesehen habe, neigten sie sich und beteten an. Sie feiern spontan einen Dankgottesdienst dort vor Ort. Was diese Wunderzeichen waren, hatten wir ja neulich gesehen am Anfang von Kapitel 4, wo Gott dem Mose sagt, er soll diesen Stab in die Hand nehmen und dann wird eine Schlange draus. Und wenn er diesen Stab hinwirft und wenn er ihn wieder aufnimmt, wenn er die Schlange aufnimmt, wird daraus wieder ein Stab. Das zweite Zeichen war dieser Aussatz, der plötzlich an seiner Hand war, als er sie in den Bausch seines Gewandes steckte. Und dann steckte er sie wieder rein und die Hand war wieder gesund. Und das dritte war, dass er Wasser genommen hat aus dem Nil und das Wasser auf den Weg dort geschüttet. Und dann wurde daraus Blut. Das waren drei Zeichen, die Mose von Gott bekommen hatte, um ihn zu beglaubigen. Das war das Ziel. Diese Zeichen sollten Moses Autorität deutlich machen. Und das Volk lässt sich überzeugen. Besser kann es gar nicht losgehen. Mose wird unheimlich erleichtert gewesen sein, denn wir haben vielleicht noch im Ohr, was er Gott geantwortet hat, als Gott ihm diese Aufgabe zuteilte. Da sagte Mose, Kapitel 4, Vers 1, Sie werden mir nicht glauben, Herr. Und jetzt sieht er genau das Gegenteil. Gott hat gesagt, sie werden dir glauben. Und hier steht, sie haben ihm geglaubt. Es schlägt ihm eine Woge der Hoffnung und des Vertrauens entgegen. Und das Volk glaubte, steht hier. Und im Gefühl dieses gelungenen Anfangs und dieser massiven Rückendeckung durch das Volk haben Mose und Aaron jetzt den Mut, ihren Kopf weit aus dem Fenster zu hängen und dem Pharao wirklich mit breiter Brust entgegenzutreten. Und man kann sich vorstellen, während sie bei Hofe vorstellig werden, wie ihre Landsleute gespannt und voller Hoffnung auf das Ergebnis dieser Verhandlungen warten. Und so beginnt Kapitel 5. Danach gingen Mose und Aaron hin und sprachen zum Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest halte in der Wüste. Und offensichtlich werden sie kalt erwischt von der ersten Reaktion des Herrschers. Vers 2, der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich ihm gehorchen müsse und Israel ziehen lasse? Ich weiß nichts von dem Herrn, ich will auch Israel nicht ziehen lassen. Das war's, Akte geschlossen. Und dann legt Aaron nochmal nach, im Ton etwas moderater, Vers 3, sie sprachen, der Gott der Hebräer ist uns erschienen, so lass uns nun hinziehen, 3 Tage reisen weit in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern, dass er uns nicht schlage mit Pest oder Schwert. Aber den ägyptischen Herrscher lässt das völlig unbeeindruckt, hat es zumindest den Anschein. Pharao denkt nicht im Traum daran, den Repräsentanten des Volkes auch nur wenige Zentimeter entgegenzukommen. Sie sind einfach zu harmlos, zu wehrlos, wie die beiden da stehen. Im Gegenteil sagt ihr, Leute, wenn ihr solche Freiheitsflausen im Kopf habt, dann geht es euch offensichtlich immer noch zu gut. Aber das können wir ändern. Und das ist die erste Dynamik, die Mose mit seiner Mission in Ägypten auslöst. Und das ist auch das Erste, womit Gottes Boten rechnen müssen, wenn sie gegenüber Unterdrückern Freiheit für Gottes Volk fordern. Erstens, das Imperium schlägt zurück. Das ist unser erster Punkt. Das Imperium schlägt zurück. Und wie es zurückschlägt, sehen wir in Vers 4. Da sprach der König von Ägypten zu ihnen, Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit freimachen? Geht hin an eure Dienste. Und weiter sprach der Pharao, siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes und ihr wollt sie noch feiern lassen von ihrem Dienst? Damit hatte Mose wirklich nicht gerechnet. Ihr Anliegen wird rundweg abgewiesen. Ja, mehr noch, es wird als absurd dargestellt. Sie sollen sich mal endlich um ihre Arbeit kümmern. Kein Hauch von Verständnis für die persönliche Not der unterdrückten Leute. Und Pharao braucht natürlich ihre Produktion für seine ehrgeizigen Bauprojekte und die Speicherstädte. Und dann, haben Sie es gehört, dann kommt zusätzlich dieses alte Motiv hervor, dass schon der vorherige Pharao zur Leitlinie seiner Israel-Politik gemacht hatte. Und was wir schon mal in Kapitel 1, Vers 9 gelesen hatten, siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir, wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Sie sind sowieso schon zu viele. Und dann gab es ja dieses Programm zur Abtreibung beziehungsweise zur Spätabtreibung. Die Hebammen wurden angewiesen, alle Jungs, alle hebräischen Jungs bei der Geburt umgehend umzubringen. Und damals, wir erinnern uns, hatten die Hebammen Mut bewiesen und dem widerstanden. Und das lag jetzt 80 Jahre zurück. 80 Jahre, etwa doppelt so lange, wie die Unterdrückungsgeschichte in der DDR dauerte. Und jetzt zieht der Pharao diese Karte nochmal. Ihr seid sowieso zu viel. Und wir fragen uns, wäre diese Reaktion des Pharao irgendwie zu verhindern gewesen? Etwa durch ein anderes Auftreten von Mose und Aaron. Einige Ausleger haben ja darauf hingewiesen, dass ihr Statement vor dem Pharao nicht exakt dem entsprach, was Gott ihnen in der Originalversion vorgegeben hatte. Das finden wir nämlich in Kapitel 3, Vers 18. Da hatte Gott ihnen gesagt, was sie eigentlich genau sagen sollen. 2. Mose 3, Vers 18. Du sollst mit den Ältesten Israels hineingehen und dann sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen, so lass uns nun gehen, 3 Tage reisen weit in die Wüste, dass wir opfern dem Herrn, unserem Gott. Das war die ursprüngliche Message. Und jetzt vergleichen wir damit, was Mose am Anfang in Vers 5 wirklich sagt. So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, dass es mir ein Fest in der Wüste halt. Also erstmal sehen wir, entgegen dem Auftrag haben sie die Ältesten nicht mitgenommen. Zum Pharao, die waren ja bekannt beim Pharao, sondern Mose und Aaron sind allein gegangen, treten da vielleicht eher wie Agenten aus dem Ausland auf. Und dann der nächste Unterschied, Mose beginnt mit der Forderung, lass mein Volk ziehen. Ursprünglich lautet die Formulierung, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns erschienen, so lass uns nun gehen, 3 Tage reisen weit. Ursprünglich hatte Gott gesagt, sie sollen Pharao bitten, er soll ihnen zugestehen, einen Gottesdienst zu feiern. Dass wir in die Wüste gehen, dass wir opfern dem Herrn, unserem Gotte. Mose macht daraus ein Fest. Wir wollen ein Fest feiern. Von Gottesdienst sagt er da nichts mehr. Ja, und schließlich Mose tritt auf wie ein Prophet. Ja, so spricht der Herr, der Gott Israels. In der ursprünglichen Version hatte das etwas behutsamer geklungen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen und hat uns gesagt, wir sollen jetzt feiern. Sie hören den Unterschied, das ist ein anderer Ton zwischen 5,1 und 3,18. Und man kann Mose zugutehalten, dass er sich nicht devot versteckt hat. Man kann Mose zugutehalten, dass er voller Überzeugung die Karten gleich auf den Tisch legte. Aber es war offensichtlich kein guter Gesprächseinstieg. Und der Pharao seinerseits reagiert abrupt, kompromisslos und hochmütig. Und darauf schaltet Mose reaktionsschnell einen Gang zurück, aber das ist jetzt schon fast zu spät. In Vers 3 besinnt er sich offensichtlich auf die ursprüngliche Formulierung. Da antworten sie dann dem Pharao, der Gott der Hebräer ist uns erschienen, so lasst uns nun hinziehen, 3 Tage weit in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern. Das klingt jetzt schon wie 3,18. Und trotzdem fügt Mose auch hier am Ende etwas hinzu, was Gott nie gesagt hatte. Er fügt in Vers 3 noch hinzu, damit er uns nicht schlage mit Pest oder Schwert. Das hatte Gott nirgendwo gesagt. Vielleicht sollte dieser Zusatz den Pharao einschüchtern und Jahwes Machtmittel schon mal auf den Tisch des Hauses legen. Ja? Er kann auch Pest und Schwert, unser Gott. Aber Pharao lässt sich nicht erweichen. Sondern Pharao hält voll dagegen. Nicht nur, dass er an den schlimmen Arbeitsbedingungen festhält, sondern er verschärft sie noch weiter. Das ist ja die klassische Einschüchterungsstrategie totalitärer Herrschen zu allen Zeiten, um Menschen zum Schweigen zu bringen. Wer den Mund aufmacht, ist hinterher noch schlechter dran als vorher. Das funktioniert ja bis heute. Wer den Mund aufmacht, kriegt schnell einen drauf und dann ist er hoffentlich in Zukunft still. Pharao reagiert hier sogar anders als die kommunistischen Machthaber in der DDR im Juni 1953. Da ging es ja um das gleiche Thema, um die Arbeitsnormen. Und das Politbüro hatte beschlossen, im Mai 1953 10%ige Erhöhung der Arbeitsnormen für alle DDR-Betriebe. Und dagegen wehrten sich die Arbeiter. Es kam zu Streiks und die haben wirklich was riskiert. Es kam zu Streiks, die schließlich in diesen heroischen Volksaufstand vom 17. Juni führten, der dann mit russischen Panzern niedergemäht wurde. Und noch am Tag vor dem 17. Juni, als die Machthaber merkten, wir kriegen den Korken nicht mehr in die Flasche, als die Machthaber merkten, wie viel Freiheitswillen in der Bevölkerung vorhanden war, da hatten sie kurzfristig ihre Normerhöhung wieder aufgehoben. Es gibt ein Schriftstück, können Sie im Internet nachlesen. Aus taktischen Gründen. Nee, wir nehmen die 10%ige Normerhöhung zurück, haben sie gesagt. Aber das war zu spät. Die Proteste waren nicht mehr zu stoppen. Und Pharao macht genau das Gegenteil. Pharao nimmt nichts zurück. Pharao versucht nicht einmal, die Arbeitsbedingungen wenigstens kosmetisch zu verbessern, sondern Pharao setzt noch einen drauf. Und er verschärft die Bedingungen noch weiter. So, als ob die SED, die ja heute immer noch im Parlament sitzt, sie heißen nur anders, als ob die SED damals gesagt hätte, wir nehmen die Normerhöhung nicht zurück, sondern wir verdoppeln sie nochmal von 10% auf 20%. Das macht Pharao. Das ist seine Strategie. Und darum steht hier in Vers 6, darum befahl der Pharao am selben Tag den Vögten des Volkes und ihren Aufsehern, ihr sollt dem Volk nicht mehr die Häcksel geben, dass sie Ziegel machen wie bisher, lasst sie selbst hingehen und Stroh dafür zusammenlesen. Aber die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen gleichwohl auferlegen. Nichts davon ablassen, denn sie gehen müßig. Darum schreien sie und sprechen, wir wollen hinziehen und unserem Gott opfern. Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um falsche Reden kümmern. Das heißt also, sie müssen die gleiche Anzahl von Ziegeln herstellen, aber zusätzlich, im Gegensatz zu bisher, auch das Material noch selber besorgen, das ihnen bis dahin von den ägyptischen Zulieferern zur Verfügung gestellt worden war. Eine krasse Normerhöhung. Noch etwas Interessantes. Diese Arbeitsvorgänge sind ein weiterer Beweis für die historische Zuverlässigkeit und Akkuratheit dieser Texte. Man hat Malereien aus der Pharaonenzeit gefunden, die genau auch diese Arbeitsteilung dokumentieren. Dort in der Region des Nildeltas, müssen Sie wissen, gab es nämlich so gut wie keine Steine. Und darum mussten für die Bauten eigens Lehmziegel erstellt werden. Und wofür war gehäckseltes Stroh wichtig? Gehäckseltes Stroh war wichtig wegen seines organischen Säuregehalts. Dadurch machte man die Steine stabiler. Und jetzt wurde der Arbeitsumfang also für die Israeliten erleichtert. Sie mussten sich jetzt auch noch die Häcksel selber besorgen, die ihnen bis dahin geliefert worden waren. Eigentlich irre, das konnten sie gar nicht schaffen. Aber Pharao wollte die Leute offensichtlich entmutigen. Er wollte jeder Hoffnung auf Verbesserung im Keim die Grundlage entziehen. Er wollte das ersticken. Er wollte auch jedes Nachdenken über die eigene Situation ersticken, mach sie müde mit Arbeit, dann kommen sie nicht auf dumme Gedanken. Das ist seine Devise. Und schauen Sie, diese Strategie hat noch einen weiteren zynischen Effekt. Damit kann der Machthaber nämlich einen Keil treiben zwischen Gottes Boten und Gottes Volk. Dass er ihnen sagt, na, wer hat euch das denn eingebracht? Wer hat euch das eingebrockt? Also wenn das eure Fürsprecher sind, Leute, dann werde ich dafür sorgen, dass es euch noch schlechter geht. Folgt Mose und Aaron, dann ist das der Weg in den Abgrund. Und diese Keiltreiberei funktioniert bestens. Und die Israeliten hätten sich wohl verhöhnt gefühlt, wenn Mose jetzt mit unserem Titel gekommen wäre, es muss erst schlechter werden, bevor es besser wird. Dabei hätten sie eigentlich auf diese Entwicklung gefasst sein müssen. Sie hätten eigentlich damit rechnen müssen, nicht in allen Einzelheiten, aber von der Tendenz her. Warum? Als Mose mit seiner Mission beauftragt worden war, das lag ja noch nicht so lange zurück, da hatte Gott ihm gleich Folgendes mit angekündigt, 4,21. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du all die Wunder tust, dann werde ich Pharao in deine Hand geben. Ich will aber sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Das war bekannt. Und in Kapitel 3,19 hatte Gott das schon mal gesagt. Ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird. Er werde denn gezwungen durch eine starke Hand. So ist es eingetreten, also alles im Plan. Und als Mose seinen Landsleuten das Vorhaben erklärte, also bevor er zum Pharao gegangen ist, hat er sie ja umfassend informiert. Was hat er ihnen da gesagt? Kapitel 4, Vers 28, Mose tat kund Aaron alle Worte des Herrn und Aaron sagte alle Worte, die der Herr mit Mose geredet hat. Also alle Worte, also auch diese Ankündigung, dass Pharao sich erstmal weigern würde. Das war bekannt. Das Imperium wird zurückschlagen. Das Imperium wird sich nicht kampflos ergeben. Gott hatte diesen vermeintlichen Stolperstaat angekündigt. Aber vielleicht hatten sie darüber weggehört, weil sie das auch nicht so hören wollten. Ja, in ihrer anfänglichen Begeisterung, naja, es wird so ein paar Schwierigkeiten geben, aber das wird schon nicht so schlimm sein. Aber sie hätten es wissen können. Auch wir können es wissen. Als Jesus uns zum Glauben rief, als Jesus uns in seine Nachfolge rief, da hat er auf diese zu erwartenden Widerstände von Anfang an hingewiesen. Sie haben das gehört in unserer Lesung aus Matthäus 10. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten überantworten und werden euch geißeln. Und wenn sie euch überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt. Ein Knecht ist nicht über dem Meister und so weiter. Das war alles bekannt. Wir können es auch wissen. Und in Markus 8 hat der Herr Jesus uns zur Nachfolge eingeladen. Das heißt, zum Glauben an ihn, dass wir unser Leben an ihn hängen. Und das heißt, dass er unser König wird. Er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, Markus 8. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Markus 8. Und Jesus hat es gesagt in Johannes 15, Vers 18 zu seinen Jüngern und allen, die einmal in seine Nachfolge treten werden. Johannes 15, Vers 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wärt ihr von der Welt, so hättet die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, werden sie eures halten. Es ist alles bekannt. Und Petrus hat gut zugehört, als der Herr das sagte und es später dann in seinem ersten Brief den Christen dieser frühen Zeit geschrieben. 1. Petrus 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch jetzt widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben möget. Alles bekannt. Das ist von Anfang an eingepreist. Wenn du Christ wirst, wenn du in den Dienst des Königs aller Könige trittst, dann wird es einige geben, die etwas dagegen haben, dass du das tust. Weil sie früher oder später merken, wenn einer Jesus folgt und wenn einer Jesus dient, kann kein menschlicher Zugriff ihn mehr bestimmen. Dann kann keine menschliche Macht ihn letztlich mehr beherrschen und knebeln. Sie können dich bedrohen. Sie können dich bedrohen mit Karrierenachteilen. Sie können dich bedrohen mit Rufschädigung, sie können dich bedrohen mit Verfolgung, aber sie können dich nicht knebeln und sie kriegen dich nicht in den Griff. Das ist die Freiheit derer, die zu Jesus als ihrem König gehören. Und die Ersten, die das merkten, das waren die Spitzen des Establishments rund um den Jerusalemer Tempel. Und sie versuchten den Aposteln das Maul zu stopfen, und ihnen zu verbieten, das Evangelium von Jesus zu predigen. Und wem begegneten sie? Einer königlichen Freiheit. Und diese Freiheit, ihr Lieben, die wächst, die blüht überall dort, wo einer Christ wird. Diese Freiheit blüht dort, wo einer in den Dienst des Königs tritt. Und dann sagen wir, wir können es ja nicht lassen. Wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was der Herr uns aufgetragen hat. Und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5. Das ist das Erste. Alle, die es wagen, die Seiten zu wechseln, alle, die es wagen, mit ganzer Hingabe dem lebendigen Gott zu dienen, müssen damit rechnen, das Imperium schlägt zurück. Wir können es wissen. Und wenn das geschieht, wenn die Krise da ist, dann kommt vieles heraus, was bis dahin unter der Oberfläche verborgen war. Und das ist das Zweite. Die Krise bringt es an den Tag. Erstens, das Imperium schlägt zurück. Und zweitens, die Krise bringt es an den Tag. Sehen Sie, wie es im Vers 10 weitergeht. Da gingen die Vögte des Volks und ihre Aufseher hinaus und sprachen zum Volk, so spricht der Pharao. Man wird euch kein Häcksel mehr geben. Geht ihr selbst hin und beschafft euch Häcksel, wo ihr es findet, aber von eurer Arbeit soll euch nichts erlassen werden. Da zerstreute sich das Volk ins ganze Land Ägypten, um Stroh zu sammeln, damit sie Häcksel hätten. Und die Vögte trieben sie an und sprachen, erfüllt euer Tagwerk, wie damals, als ihr Häcksel hattet. Und die Aufseher aus den Reihen der Israeliten, die die Vögte des Pharao über sie gesetzt hatten, wurden geschlagen und es wurde zu ihnen gesagt, warum habt ihr nicht heute euer festgesetztes Tagewerk getan wie bisher? Da gingen die Aufseher der Israeliten hin und schrien zu dem Pharao, warum verfährst du so mit deinen Knechten? Man gibt deinen Knechten kein Häcksel und wir sollen dennoch die Ziegel machen, die uns bestimmt sind. Und siehe, deine Knechte werden geschlagen und du versündigst dich an deinem Volk. Der Pharao sprach, ihr seid müßig seid ihr. Darum sprecht ihr, wir wollen hinziehen und dem Herrn dienen. Jetzt, sie merken es, jetzt brechen alle Dämme. Die Krise bringt es an den Tag. Und dabei spielen diese sogenannten Aufseher eine Schlüsselrolle. Sie müssen wissen, diese Aufseher kamen aus den Reihen der Israeliten. Das steht in Vers 14. Und die Aufseher aus den Reihen der Hebräer. Die hatten also zu beiden Seiten Kontakt. Die waren so dazwischen geschaltet. Die Aufseher waren unmittelbar unterstellt den Vögten. Das waren Pharaos Beamte, die Kontrolle über Israel ausübten. In einigen Übersetzungen werden sie die Treiber genannt. Und das ist auch wortwörtlich so. Der Begriff Vögte heißt eigentlich die das Volk Antreibenden. Und da kann man wirklich sagen, Nomen est Omen, also der Name ist Programm. Denn diese Vögte gaben den Druck von oben an die hebräischen Aufseher weiter. Und die hatten eine ganz undankbare Aufgabe. Sie mussten unter ihren eigenen Landsleuten die Aufgaben organisieren und verteilen und sie mussten Buch darüber führen, wie hoch die Erträge waren. Sie mussten also, wenn Sie so wollen, die Ergebnissicherung vornehmen. Und deswegen ist die beste Übersetzung für das hebräische Wort Aufseher oder Amtsleute Schreiber. Die waren Schreiber. Die mussten die Ziegel, die erarbeitet worden waren, schriftlich dokumentieren und am Ende die Übergabe der Produktion an die Ägypter gewährleisten. Und wieder beeindruckt die historische Genauigkeit dieses Berichts, bis hinein in die Einzelheiten. Im Louvre, da ist die sogenannte Louvre Leather Scroll aufbewahrt. Also eine Schriftrolle datiert auf die Zeit von Ramses II. Und in dieser Schriftrolle finden sich unter anderem folgende Aufgaben. 2000 Ziegel, also das war die Marke, die sie erreichen mussten. Und dann der erste Eintrag, 600 angekommen und dann einige Zeit danach wohl 660 angekommen beim ersten, dann 410 angekommen, dann wieder ein Eintrag, 560 angekommen, total 1630, noch fehlend 370. So auf dieser alten Liste aus der Zeit von Ramses II. Das war die Arbeit der Aufseher. Die mussten Buch führen, die mussten es notieren. Und sie waren in der Hierarchie das schwächste Glied in der Kette, denn sie bekamen kräftig Druck von oben. Und das hat die meisten dazu verleitet, offensichtlich, obwohl sie Hebräer waren, mit dem ägyptischen System zu kungeln. Einige Indizien. Als Pharao seine Entscheidung gegen den Auszug öffentlich verkündigen lässt, in Vers 10, da müssen diese hebräischen Aufseher gemeinsam mit den Vögten vor das Volk treten. Das war Vers 10. Da gingen die Vögte des Volkes und ihre Aufseher hinaus und sprachen zum Volk, man wird euch keine Häcksel mehr geben. Also die Aufseher werden gewissermaßen von den Ägyptern mit vereinnahmt für diesen Entschluss des Pharaos und sie stehen da quasi Arm in Arm mit den Vögten, um dem Volk das zu verkündigen. Sie machen mit. Sie machen mit. Und nachdem der Pharao sie für die Nichterfüllung der Arbeitsnormen verantwortlich macht, die Prügel kriegen ja die Aufseher erstmal, suchen sie den direkten Kontakt zum Pharao, sie bekommen offensichtlich auch einen Termin und schauen sie, wie sie sich bei dieser Begegnung mit dem Pharao selbst titulieren in Vers 15. Da gingen die Aufseher der Israeliten hin und schrien zu dem Pharao, warum verfährst du so mit deinen Knechten? Hallo? Dazu muss man wissen, das hebräische Wort, das hinter Knecht steht, Abad, das bedeutet Dienst, aber es bedeutet zugleich auch Anbetung. Deine Knechte, deine Anbeter, das war eine Ergebenheitserklärung, die sie dort in Vers 15 plötzlich dem Pharao gegenüberbringen. Was sind wir doch für gute ägyptische Staatsdiener? Und selbst, als sie dann richtigerweise das Unrecht benennen, was ihnen angetan wird in Vers 16, man gibt deinen Knechten kein Häcksel und wir sollen dennoch die Ziegel machen, die uns bestimmt sind, und siehe, deine Knechte wird geschlagen und du versündigst dich an deinem Volk. Was bitte? Sie sagen jetzt plötzlich, Pharao, wir sind doch dein Volk. Du versündigst dich an deinem Volk. Waren sie nicht Jahwes Volk? Merken Sie, was hier passiert mit den Aufsehern. Und am Ende werden sie aber sehen, dass ihre ganze devote Anbiederung an den totalitären Herrscher ihre Position nicht stärkt, sondern schwächt. Von ihrer Selbstachtung ganz zu schweigen. Aber noch gravierender ist ein anderer Befehl, den diese Aufseher in dieser Situation überhaupt nicht verstehen. Obwohl sich daran alles entscheidet. Ein anderer Befund, den wir hier sehen. Und diese tiefste, wichtigste Tatsache legt unser Text wie mit einem Skalpell offen. Die Krise bringt es an den Tag. Die entscheidende Frage im Kampf um die Herzen der Menschen lautet nämlich: Pharao oder Gott? Götze oder lebendiger Gott? Hinter diesem vordergründigen Kampf um die Arbeitsnormen und um die persönliche Freiheit des Einzelnen, was auch wichtig ist, was auch legitim ist, aber dahinter steht letztlich ein geistlicher Machtkampf, nicht in der politischen Arena, sondern in der unsichtbaren Welt. Die Krise bringt es an den Tag. Und das hat Mose, wie strategisch ungeschickt auch immer das gewesen sein mag, das hat Mose mit seinem ersten Statement vor dem Pharao markiert in Vers 1, als er sagte: So spricht der Herr. Und Pharao nimmt diesen Kampf offensichtlich an, denn seine öffentliche Erklärung in Vers 10, mit der er Moses Forderung zurückweist, und diese Erklärung, die er dann wie ein Pressestatement durch die Vögte verlesen lässt und die Aufseher, die steht daneben. Wissen Sie, womit dieses Pressestatement des Pharao beginnt? Mit den Worten: So spricht der Pharao. Das ist der Gegensatz. So spricht der Herr, Vers 1, und so spricht Pharao. Und dabei dürfen wir nie vergessen, dass die Pharaonen jener Epoche sich selbst als göttlich verstanden. Es gibt ein spannendes Selbstzeugnis von Ramses II. Darin bezeichnet er sich als Sohn des Tatenen, Vater der Götter. Ich bin dein Sohn, den du auf deinen Thron gesetzt hast. Du hast mir dein Königtum übertragen. Du hast mich geformt nach deinem Ebenbild und deiner Gestalt, welche du mir zugeeignet hast. Ich werde alles Gute tun, was du begehrst, weil ich der einzige Herr bin, wie du warst, um das Schicksal dieses Landes zu formen. Das war das Selbstverständnis der Pharaonen. Und Sie merken, hier steht Herrschaftsanspruch gegen Herrschaftsanspruch. Und die Krise bringt es an den Tag. Der Alttestamentler Desmond Alexander hat das in einem Satz gebündelt. Er hat gesagt: Im Herzen der ganzen Exodus-Geschichte wühlt die Frage, wer will wem dienen? Wer will wen anbeten? The issue of who will serve or worship whom. Wer will wen anbeten? Wer bekommt die Verfügungsgewalt über dein Leben? Und hier beginnt Israels Kampf gegen den Götzendienst. Hier in dieser Auseinandersetzung mit dem Pharao. Und darum, das müssen wir ganz deutlich sagen, darum können treue Israeliten, die ihrem Gott folgen wollen, nicht zugleich hingegebene Knechte des Pharao sein. Sie können solide Staatsbürger sein, die ihre bürgerlichen Pflichten erfüllen, die sich an die Gesetze halten, sofern diese Gesetze nicht gegen Gottes Willen rebellieren. Aber wenn der Pharao etwa von den Hebammen fordert, neugeborene Kinder bei der Geburt umzubringen, dann können sie ihm eben nicht mehr folgen. Und die Hebammen waren anders unterwegs als die Aufseher. Am letzten Donnerstag, jetzt am 29., hat die Parlamentarische Versammlung des Europarats eine Resolution verabschiedet. Die ist nicht rechtsverbindlich, aber sie macht natürlich Druck auf die Regierungen und auf die Öffentlichkeit. Und diese Resolution vom Donnerstag zielt darauf, alles zu verbieten, was Menschen dabei hilft, ihr Leben im Sinne von Gottes Schöpfungsordnung zu verändern. Also wenn sie freiwillig wieder ihrem Geschlecht gemäß leben wollen, das sie bei ihrer Geburt von Gott verbindlich erhalten haben, wenn sie freiwillig zu einem heterosexuellen Lebensstil umkehren wollen, da sagt die Resolution, wehe, du hilfst ihnen dabei. Und dabei warnt der Europarat nicht nur vor Maßnahmen, die ohnehin und zu Recht verboten sind, wie Zwangsmedikation oder Elektroschocks, ist natürlich klar, dass das verboten ist, sondern der Europarat warnt in diesem Zusammenhang auch letztlich vor Seelsorge, vor theologischer Hilfe und biblischer Ermutigung. Das fällt letztlich mit darunter. Das soll möglichst alles auf den Index. Die Pharaos sind immer noch unterwegs mit ihrem ideologischen Herrschaftsanspruch, der die Menschen dem lebendigen Gott streitig machen will. Und dagegen hat der Evangelische Gemeindehilfsbund noch am selben Tag, am 29., eine Stellungnahme veröffentlicht, eine sehr klare, mutige Stellungnahme, die das christliche Menschenbild bekräftigt, welches ja die Würde jedes Einzelnen garantiert. Jedes einzelnen Menschen. Und in dieser Stellungnahme heißt es, Zitat, Gott kann verändern und er wird es sich nicht verbieten lassen. Auf der Grundlage der Heiligen Schrift bezeugen wir, dass der dreieinige Gott Menschen dazu befähigen kann, Wege der Veränderung einzuschlagen, auch auf dem Gebiet der sexuellen Orientierung. Diese biblische Erkenntnis wird durch wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt und von vielen Männern und Frauen bezeugt, die eine solche Veränderung erlebt haben. Zitat Ende. Und Mose? Mose führt sein Volk genau in diese Entscheidung hinein. Wessen Wort gilt? So spricht Jahwe oder so spricht Pharao? Von woher kommt unsere Hilfe? Und Mose kennt die Antwort, die dann später Psalm 121 ausrufen wird. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da kommt sie her. Und darum ziehen Mose und Aaron sich auch nicht beleidigt zurück in dieser Situation, als die Aufseher ohne sie wahrscheinlich sogar hinter ihrem Rücken allein zum Pharao gehen und sich doch nur eine neue Abfuhr einholen. Und dann kommt wahrscheinlich, schauen Sie hin, der rührendste Satz des ganzen Kapitels, Vers 19 und 20. Da sahen die Aufseher der Israeliten, nachdem sie beim Pharao ihre Abfuhr bekommen hatten, dass es übel mit ihnen stand, weil man ihnen sagte, ihr sollt nicht ablassen von dem Tagewerk an Ziegeln. Und als sie von dem Pharao weggingen, begegneten sie Mose und Aaron, die da standen und auf sie warteten. Verstehen Sie? Die gehen hinter ihrem Rücken zum Pharao. Und Mose und Aaron bleiben dran. Sie stehen da und warten. Und dann kann man sich das schon vorstellen, wie die aus der Ferne angeschlichen kommen aus dem Hause des Pharao. Und dann sehen sie Mose und Aaron da stehen. Ja, und wie geht es denn weiter? Dann machen sie die beiden zum Sündenbock. Und hier sehen wir, wie wunderbar Pharaos Keiltreiberei funktioniert. Vers 21, und sie sprachen zu ihnen, also die Aufseher zu Mose und Aaron, der Herr richte seine Augen gegen euch und strafe es, dass ihr uns in Verruf gebracht habt vor dem Pharao und seinen Großen und habt ihnen so das Schwert in ihre Hände gegeben, um uns zu töten. Du, Mose, hast dem Pharao das Schwert in die Hand gedrückt, mit dem er uns jetzt einen Kopf kürzer macht. Das ist ein knallharter Vorwurf, verstehen Sie? Ihr habt uns zum Abschuss freigegeben, heißt das. So, als ob es Moses eigene Idee gewesen wäre, zum Pharao zu gehen. Aber es war doch Gott gewesen. Gott gewesen, der ihn gerufen hat. Gott gewesen, der ihn gegen alle eigenen Bedenken mit dieser Mission beauftragt hatte. Mose hatte sich wahrlich nicht um diesen Dienst gerissen. Mose hätte gut und gern weiter in Midian seine Schafe hüten können. Das wäre für ihn wesentlich stressfreier gewesen. Die Krise bringt es schmerzhaft an den Tag. Die Krise bringt es an den Tag, was hier alles unter der Oberfläche wühlte. Und die Krise bringt auch die geistliche Wankelmütigkeit der Aufseher an den Tag, die sich in 4,31 noch betend auf den Boden geschmissen hatten und die jetzt Mose als Sündenbock verunglimpften. Und Mose steht mit dem Rücken zur Wand in dieser Situation. Wir sehen das richtig. Was bleibt ihm jetzt noch? Und jetzt kommt Vers 22. Mose aber kam wieder zu dem Herrn. Mose aber kam wieder zu dem Herrn und sprach: Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Und warum hast du mich hergesandt? Denn seitdem ich hingegangen bin zum Pharao, um mit ihm zu reden in deinem Namen, hat er das Volk noch härter geplagt und du hast dein Volk nicht errettet. Sehen Sie, Mose macht jetzt das Einzige, was hilft. Und das schenkt ihm Gott in dieser angefochtenen Situation. Und das führt uns zu unserer letzten Beobachtung hier. Wir hatten gesehen, erstens, das Imperium schlägt zurück. Pharao kennt keine Gnade. Zweitens, die Krise bringt es an den Tag. Worum es hier geht in diesem Kampf um Gott und Götze. Und jeder muss wissen, auf welcher Seite er steht. Und jetzt das Dritte und Letzte. Wohl dem, der weiß, wohin. Wohl dem, der weiß, wohin. Mose aber kam wieder zu dem Herrn. Mose diskutiert nicht mit den Aufsehern. Er fightet da nicht für seine Position. Mose geht auch nicht, was vielleicht ein Impuls gewesen wäre, so auf eigene Faust nochmal schnell in den Palast. Vielleicht kann ich ja nochmal nachverhandeln mit dem Pharao. Sondern Mose flüchtet zu dem, der ihn in diese Situation gebracht hat, auch wenn er ihn nicht versteht. Wir werden das gleich singen. Ich fliehe zum Herrn in meiner Not. Das macht er. Und schauen Sie, das ist das Schöne in dieser sonst so ausweglosen Situation, wo seine eigenen Leute ihn gerade übelst fertig gemacht haben. Und von Aaron hören wir nichts. Wir wissen nicht, ob er einfach schweigt, ob er sich einen schlanken Fuß macht. Wir hören nichts von Aaron. Aber Mose weiß wohin. Und jetzt bewährt sich, dass Gott ihm bei der Berufung am brennenden Busch seinen Namen offenbart hat. In diesem Tetragramm Yahweh. Wir haben das ja ausführlich sprachlich uns angeschaut. Das heißt letztlich, ich werde da sein. Yahweh heißt, ich werde da sein. Und das hält auch in dieser ausweglosen Situation. Und was die Sache so kritisch macht, das sehen wir an diesem schmerzhaften Wort, das in Vers 22 gleich doppelt auftaucht. Warum? Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Warum? Warum hast du mich überhaupt hierher gebracht? Die Amis sprechen gern von Double Trouble. Also es ist eine Doppelnot. Das ist wirklich Double Trouble, dieses doppelte Warum. Und in der Bibel, da gibt es eine lange Tradition, eine lange, lange, lange Tradition, wo gerade Gottes treue Boten in diese Frage reingetrieben werden. Warum? Hiob wurde da reingetrieben. Oder der Prophet Elia. Oder Jeremia. Also Jeremia, den hatte Gott am Beginn seines Dienstes ja auch, wir würden sagen, zum Jagen tragen müssen. Jeremia hatte Angst vor seiner Aufgabe, der wollte eigentlich nicht. Und dann hat er es im Glauben gewagt. Aber er hat immer wieder solche Phasen erlebt, wo ihm der Widerstand fast zu schwer wurde. Und dann sagt er hier zu Gott in Jeremia 20, Vers 7, Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen, hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden, täglich, und jedermann verlacht mich. Denn ich höre, wie viele heimlich reden. Verklagt ihn, wir wollen ihn verklagen. Alle meine Freunde und Gesellen lauern, ob ich nicht falle. Herr, du hast mich überredet. Aber ich bin darüber zum Spott geworden. Und viele von uns kennen das auch. Wir haben uns in den geistlichen Kampf gestürzt, in der festen Überzeugung, dass Gott uns da reingerufen hat, und alles schien aufzugehen. Wir haben viel investiert. Wir haben gute Zeiten erlebt, wie Kapitel 4, 31, wo sie alle mitmachen und beten und dankbar sind. Und irgendwann verstehen wir nicht mehr, was geschieht. Wohl dem, der weiß, wohin. Und Mose redet sich alles von der Seele. Und wenn Sie das lesen, dann sehen Sie, das ist kein weinerliches Mitleid, sondern das ist einfach intellektuell redlich, was er hier fragt. Das drängt sich einfach auf. Vers 22, Herr, warum tust du so übel an dem Volk? Und warum hast du mich hergesandt? Ich habe es doch nicht auf eigene Rechnung gemacht, sagt er in Vers 23, ich habe es doch in deinem Namen gemacht, Herr. Und das ist Mose, nicht um sein eigenes empfindliches Seelchen geht, das jetzt so ein bisschen beleidigt ist. Das sehen Sie noch an einer anderen Beobachtung. Sein erstes Warum Sein erstes Warum betrifft gar nicht ihn selbst, sondern das Volk. Das ist eine tolle Beobachtung, die wir hier machen dürfen. Mose sagt nicht, ach Herr, warum mutest du mir das zu, sondern das erste Warum ist, Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Und hier sehen wir wieder das große Herz von Mose, das große Herz, mit dem er sich vor 40 Jahren fast um Kopf und Kragen geredet und geprügelt hatte, als er seine Leute auf den rechten Weg bringen wollte. Doch jetzt in der Krise, jetzt in der Krise weiß Mose, dass er die Wirklichkeit nur dialektisch verstehen kann. Was meine ich damit? Einerseits sagt er in Vers 23, der Pharao hat dieses Volk geplagt, er. Aber zugleich sagt Mose im Vers davor, Gott, warum tust du so übel an diesem Volk? Verstehen Sie, das ist die Dialektik der Wirklichkeit hier. Der Pharao hat das Volk geplagt, aber Mose weiß, Gott, warum tust du so übel an diesem Volk? Das macht es einerseits schlimmer, aber darin liegt auch ein Hoffnungsanker. Warum tust du das, Herr? Das heißt, Gott beherrscht und kontrolliert immer noch die Situation. Das heißt das. Und besser, ich verstehe es nicht, aber darf wissen, dass Gott dahinter steckt. Denn dann kann ich sicher sein, dass er auch was tun wird. Dann macht er es jetzt nur schlimmer, damit es besser wird. Und für die Warum-Frage kann ich mich auf Jesu Wort in Johannes 13, Vers 7 stützen, wo er sagt, was ich jetzt tue, verstehst du noch nicht. Du wirst es aber einmal erfahren. Hauptsache, ich bin nicht dem Pharao ausgeliefert, sondern tausendmal lieber dem, in dessen Arm ich mich jederzeit flüchten kann. Wohl dem, der weiß wohin. Und das will ich Sie fragen, ganz persönlich fragen zum Schluss. Wissen Sie wohin? Das ist hier exklusiv auf Gott bezogen, auf Jesus. Vielleicht sagen Sie, ja, ich weiß schon wohin. Ich habe einen super Ehepartner, ich habe tolle Kinder, ich habe einen guten Freund. Da kann ich immer hin, großartig. Wenn es so ist, das ist auch ein Geschenk Gottes. Aber für Mose hätte das in dieser Situation nicht gereicht. Dazu war Pharao zu stark. Mose brauchte eine übermenschliche Zuflucht. Stärker als er selbst, stärker als jede menschliche Bedrohung, stärker sogar als der Tod. Und darum nochmal, wissen Sie wohin? Das hängt davon ab, ob Sie Jesus kennen. Denn wenn Sie Jesus kennen, dann können Sie ihm garantiert vertrauen. Ich weiß von keinem, der Jesus kennen würde und ihm nicht vertraute. Warum? Weil Jesus seine Vertrauenswürdigkeit absolut bewiesen hat. Absolut bewiesen, als er am Kreuz für uns starb, um uns den Weg zum Himmel frei zu kämpfen. Als er die Strafe trug, die wir ganz persönlich verdient gehabt hätten, weil wir einen heiligen Gott nicht wirklich geehrt und angebetet und ihm gedient haben. Er hat seine Vertrauenswürdigkeit bewiesen. Er hat es getragen für dich und für mich am Kreuz. Und er lädt uns ein und fordert uns auf, komm zu mir und hol dir all das ab, was du dir selber nicht geben kannst. Vergebung deiner Schuld, ewiges Leben und Geborgenheit mitten in der Not. Wohl dem, der weiß, wohin. Und wer sich zu Gott flüchtet, das kann ich Ihnen versprechen. Wer sich zu Gott flüchtet, der wird nicht enttäuscht. Der wird nicht vertröstet. Und so darf es Mose auch in diesem Moment erfahren, mit dem wir für heute schließen. Nachdem er Gott sein Herz ausgeschüttet hatte, nachdem er seinen ganzen Double Trouble losgeworden war, da hatte er immer noch nicht die Antworten. Da war er noch nicht raus aus der Situation. Da schien Pharao immer noch sicher in seinem Palast zu thronen. Aber Gott schenkt dem Mose etwas, woran er sich jetzt festhalten kann. Was sein Herz zuversichtlich macht. Und Kapitel 1 beginnt mit dem Satz, da sprach der Herr zu Mose, jetzt sollst du sehen, was ich mit dem Pharao machen werde. Jetzt sollst du sehen, was ich mit dem Pharao machen werde. Und du nimm das mit in die neue Woche. Du wirst sehen, was Gott mit deinen Pharaos machen wird. Du wirst es sehen. Sie haben am Ende keine Chance. Und schon jetzt wird er dir genügend Kraft und Mut geben, um durchzuhalten. jetzt sollst du sehen, was ich mit dem Pharao machen werde. Und um getrost die nächste Strecke zu gehen. So wie es ein Pastor in der Nazi-Zeit erleben durfte, Wilhelm Busch, 1938. Er beschreibt, dass wie er im Polizeigefängnis sitzt, weil er mutig die Wahrheit gesagt hatte. Eine ganz große Dunkelheit kroch auf mich zu, äußerlich und innerlich. Es wurde wieder Nacht. Das Licht in meiner Gefängniszelle war von außen abgedreht. Jetzt wartete wieder eine der schrecklichen schlaflosen Nächte auf mich. Eingesperrt in einer Zelle des Polizeigefängnisses saß ich da in meinem engen Raum. Plötzlich fuhr ich auf. Die Riegel wurden zurückgeschoben, der Schlüssel klirrte und ich sah im Zwielicht einen Beamten, den ich nicht kannte. Mir wurde unheimlich zumute, man erzählte sich hier allerlei dunkle Geschichten von Misshandlungen und willkürlich schob ich einen kleinen Schemel vor mich hin und da trat er ganz dicht vor mich und sagte, kennen Sie Hömpel? Ich musste schallend loslachen. Der Hömpel, natürlich, das war einer der Mitarbeiter im Weiglerhaus. Das war ein evangelisches Zentrum, in dem Wilhelm Busch junge Männer um sich sammelte und ihnen das Evangelium verkündigte und mit ihnen auf die Straßen zum Evangelisieren ging. Ja, klar kenne ich den Hömpel, das ist einer der ganz Treuen. Ich sah ihn gerade vor mir, diesen großen, immer lachenden jungen Mann. Natürlich hieß er nicht Hömpel, das war so sein Spitzname. Aber woher kannte dieser Beamte den Hömpel? Ich wurde misstrauisch. Ja, ich kenne ihn, sagte ich zögernd. Da deutete der Polizist auf sich und sagte, ich bin der Vater. Ach, Sie sind der Vater. Ja, und ich soll Ihnen einen Gruß bestellen von Hömpel und all den Leitern und Mitarbeitern im Weiglerhaus. Die dächten immer an Sie und in jeder Gebetsstunde würde sie für Sie gebetet. Mir schoss das Blut zum Herzen. Sie kamen also noch zusammen. Die Arbeit ging weiter. Oh Gott, ich danke dir. Aber der Beamte war noch nicht fertig. Der Hömpel möchte Sie gerne besuchen, sagte er. Ja, und ich sagte, aber das kann doch gar nicht sein. Es ist doch hier gar nicht erlaubt. Ja, aber der Hömpel möchte das. Er hat lange nachgedacht, wie er in das Gefängnis eindringen könnte, um seinen Pfarrer wenigstens von Ferne zu grüßen. Und da hatte er eine Idee. Er stellte einen Antrag, dass er das Gras auf dem Gefängnishof für seine Kaninchen absicheln dürfe. Und die merkwürdige bürokratische Ordnung hat das einige Instanzen durchlaufen lassen und am Ende den Stempel genehmigt draufgesetzt. Und jetzt passen Sie gut auf, Pastor Busch. Morgen um 18.15 Uhr wird der Hempel eingelassen. Da stellen Sie dann Ihren Tisch an die Lichtklappe. Auf den Tisch stellen Sie einen Schemel. Und dann können Sie auf den Schemel klettern und durch den Seitenspalt hinaussehen und dem Hömpel ein wenig zuwinken. Jetzt wurde ich wieder misstrauisch. Das Ganze war möglicherweise eine Falle. Sie wissen ja, sagte ich streng, dass das streng verboten ist. Ja, aber ich bin doch der Vater, sagte er. Und ich werde vor der Tür aufpassen, dass sie niemand stört. Nun musste ich doch wieder lachen. Das war ja köstlich. Die Polizei selber wollte mein ungesetzliches Tun jetzt bewachen. Da konnte nichts mehr schiefgehen. Wie langsam ging der kommende Tag herum? Dann schlug die Uhr der Reformationskirche 18 Uhr. Und dann war es 18.15 Uhr. An der Tür hörte ich ein leichtes Kratzen. Aha, mein Wächter hatte seinen Posten bezogen. Ich schob den kleinen Tisch unter das Fenster, der Hocker wurde draufgestellt und dann, ich wundere mich noch heute, wie ich das schaffte, stand ich auf diesem schwankenden Bau und spähte hinaus. Und wirklich, dort kniete auf dem Rasenfleck der Hömpel und sichelte. Ab und zu schielte er zu meinem Zellenfenster. Leise schob ich die Hand ein wenig hinaus, wir mussten vorsichtig sein. Und Hömpel hatte mich gesehen, aber er verzog keine Miene. Er fing nur an, bei der Arbeit fröhlich zu pfeifen. Und das Lied, das er dort pfiff, das kannte ich, das haben wir bei den Gottesdiensten oft gemeinsam gesungen. Das war unser Kampflied. Steil und dornig ist der Pfad, der uns zur Vollendung leitet. Selig ist, wer ihn betrat und zur Ehre Jesu streitet. Und da liefen die Tränen über mein Gesicht. Und ich verstand die Predigt, die mein junger Bruder mir halten wollte. Und ich sprach leise mit, wie das Lied weitergeht, was er da unten pfiff. Auf den Streitgenossen geht, mutig durch die kurze Wüste. Seht auf Jesus, wacht und fleht, dass er selbst zum Kampf euch rüste. Der in Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesu Christ. Und schließlich musste ich lachen, weil dieser kleine Rasenfleck hier eigentlich längst abgesichert war. Und jetzt musste Hömpel gehen, fertig mit seinem Lied, fertig mit dem Gras. Er richtete sich auf und dabei flötete er noch einmal, als er den Gefängnishof verließ, unser altbekanntes Lied, Gott ist die Liebe, lässt sich erlösen, er liebt auch dich. Und dann fiel das Gefängnistor zu hinter Hömpel und ich bin schnell von meinem hohen Turm runter. Da krachen auch schon die Riegel, Hömpels Vater in Polizeiuniform schaut herein und brüllt mit barscher Stimme, alles in Ordnung in Zelle 34? Und ich antworte, jawohl, Herr Wachtmeister. und zwinkere ihm mit dem linken Auge zu. Und dann sitze ich wieder in meiner einsamen Zelle, aber es ist alles verändert. Denn Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesu Christ. Und das bleibt. Ich habe eine unvergessliche Predigt gehört und ich bin nicht mehr verlassen. Ich weiß, meine Brüder denken an mich und sie lassen es sich etwas kosten, mir das mitzuteilen. Und die Arbeit im Weiglerhaus geht weiter. Und junge Menschen erfahren von Gottes Heil in Jesus Christus. So wurden die Zweifel besiegt. Gott ist da. Gott ist da auch in der Zelle. Pharao hat keine Chance. Der in Schwachen mächtig ist, gibt uns Sieg durch Jesus Christ. Herr Jesus, danke, dass das wahr ist. Dass du die Deinen nicht verlässt, Herr. Du mutest es uns zu, in Kämpfe hineingeschleudert zu werden, Widerstände zu spüren. Aber du bist immer da und du trägst uns durch. Und du wartest keine Sekunde zu lang. Und du rufst das auch uns zu. Seht zu, was ich tun werde. Herr, lass uns dir vertrauen. Wir wollen dir wirklich vertrauen und treu und gehorsam den nächsten Schritt gehen. Herr, wir danken dir, dass du wirklich bei uns bist. Amen.